Der Iran wurde von Israel angegriffen. Am 13. Januar begann die sogenannte Operation Rising Lion. Was wusste die USA von dem israelischen Plan? Und werden sie doch noch aktiv eingreifen? Welche Rolle spielen die arabischen Nachbarstaaten in dem Konflikt, allen voran Saudi-Arabien, der Irak und Ägypten? Und was passiert nach einem Ende dieses Krieges? Darüber spreche ich heute mit Dr. Andreas Reinicke, dem Direktor des Deutschen Orient-Instituts. Hallo, mein Name ist Dominik Holl, ich arbeite für die Union-Stiftung und ich darf Sie herzlich zur neuen Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut in Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Diese Woche schauen wir auf den Krieg zwischen Israel und dem Iran. Doch vorher noch ein Blick um die Welt. Die Slowakei könnte aus der NATO austreten. Das hat der slowakische Präsident Fico eine Woche vor dem NATO-Gipfel gesagt. Er wolle sich nicht zwingen lassen, 5% des slowakischen Haushalts für Verteidigung auszugeben. Er hoffe, die Bestimmungen, wofür dieses Geld ausgegeben wird, werden gelockert. Ansonsten ziehe er Neutralität vor. In Polen werden Stimmen bei der Präsidentschaftswahl nachgezählt. Offenbar war eine erhebliche Zahl an Stimmzetteln vertauscht worden. Stimmen für den Gegenkandidaten seien dem späteren Sieger zugeordnet worden. Das oberste Gericht ordnete eine Neuauszählung an. Ob diese zu einem anderen Ergebnis führen könnte, bleibt offen. Die beiden Kandidaten trennten knapp 370.000 Stimmen. In Kolumbien kam es nach einem Attentatsversuch auf einen konservativen Senator und einer Welle von Gewalt im ganzen Land zu Protesten. Mehr als 70.000 Menschen nahmen in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá an einem Schweigemarsch teil. Ein 15-Jähriger hatte wenige Wochen zuvor Miguel Uribe Turbay angeschossen. Der Senator befindet sich nach wie vor in kritischem Zustand. Wenige Tage danach explodierten Autobomben und es fielen Schüsse auf Polizeistationen im ganzen Land. Dafür soll die Guerilla-Gruppe Estado Mayor Central verantwortlich sein. Sie wollen Druck auf die Gespräche der aktuellen Regierung mit Guerilla-Gruppen ausüben. Von Kolumbien wenden wir uns nun einem anderen Konflikt zu. Israel gegen den Iran. Seit dem 13. Juni fliegen Raketen und Drohnen zwischen beiden Ländern und richten große Schäden an, zum Teil mit zivilen Opfern auf beiden Seiten. Dazu spreche ich jetzt mit Dr. Andreas Reinicke, Direktor des Deutschen Orient-Instituts in Berlin. Dr. Reinicke war ehemaliger Leiter des deutschen Vertretungsbüros in Ramallah von 2001 bis 2004 und EU-Sonderbeauftragter für den Nahostfriedensprozess in den Jahren 2012 und 2013. In dieser Funktion nahm er als Chefverhandler der EU an den Gesprächen teil. Wenn Sie mehr über das Deutsche Orient-Institut wissen wollen, dann finden Sie in den Shownotes einen Link zur Homepage des Deutschen Orient-Instituts und dort finden Sie Informationen, Vorträge und Artikel sowie weitere Kontakte, falls Sie noch mehr Fragen haben. Einen schönen guten Tag nach Berlin, Herr Dr. Reinicke. Schön, dass Sie sich die Zeit wieder für uns nehmen.
Schönen guten Tag, Herr Holl.
Ja, Herr Dr. Reinicke, unter dem Namen Operation Rising Lion hat Israel den Iran am 13. Juni gezielt angegriffen. War das der Beginn eines neuen Kriegs zwischen Israel und dem Iran oder ist das lediglich die Fortsetzung dessen, was wir bereits in den letzten Monaten im Nahen Osten gesehen haben? Und die Frage auch, gab es eigentlich eine formale Kriegserklärung? Also ist das überhaupt ein Krieg? Ist das ein Konflikt und spielt das überhaupt eine Rolle?
Also eine formale Kriegserklärung gab es nicht. Das ist heute auch kaum noch so der Fall, wie es vielleicht noch während des Zweiten Weltkrieges war. Also diese Art von Erklärung gibt es eigentlich nicht mehr, von daher gesehen nein. Aber es ist nicht die Fortsetzung, aber es ist die Konsequenz, so würde ich einmal sagen, dieser Politik der letzten 2 bis 3 Jahre. Und man muss es einfach auch noch weiter zurückführen. Also insofern hängen die Dinge natürlich zusammen. Was wir jetzt im Augenblick sehen, ist halt ein ganz klassischer Krieg.
Okay, dann schauen wir mal auf den Beginn dieses Krieges an. Wie lief denn der Angriff am 13. Juni ab? Was war Ihnen auch besonders aufgefallen bei dem oder von dem, was wir wissen über diesen Angriff?
Na, zunächst einmal ist es eine offensichtlich militärisch extrem gut geplante Operation, wie man es von Israel kennt. Sie ist ja offensichtlich von langer Hand vorbereitet worden. Wir erinnern uns vielleicht daran, dass es im April bereits so etwas versteckte Meldungen gab, wonach Netanyahu von Trump gebeten worden war, einen bevorstehenden Angriff nicht durchzuführen und zunächst Verhandlungen abzuwarten. Diese Verhandlungen haben ja auch stattgefunden. Und dann hatte Trump eine 60-Tage-Frist gesetzt und am Ende dieser 60-Tage-Frist kam es dann zu diesem israelischen Angriff. Dazu kam dann auch eine Erklärung der IAEO, also der Internationalen Atomenergieorganisation, die auch gewarnt hat vor einer fortschreitenden Atomwaffenprogramm der Iraner. Also das ist sozusagen dieser Bereich und damit war es im Grunde genommen dann nicht überraschend, dass es zu einem solchen Angriff kommt. Aber wir sehen natürlich, dass auch eine solche sehr gut geplante und langfristig vorher organisierte Operation, die offensichtlich auch mit, ich will nicht sagen Truppen, aber mit Agenten vor Ort vorbereitet worden ist. Viele der Attacken sind ja offensichtlich vor Ort durchgeführt worden, nicht aus der Luft. Zum Teil auch möglicherweise vergleichbar mit dem ukrainischen Vorgehen in Russland durch Drohnen, die dort ins Land geschmuggelt worden ist. Das wissen wir im Detail jetzt noch nicht. Und eine solche Operation, die einmal so geplant ist, kann man auch nicht auf Dauer sagen, auch im Alarmzustand halten. Also entweder man sagt sie dann irgendwann mal ab oder man führt sie durch. Und ich glaube auch, dass das hier mit einer Rolle gespielt hat.
Okay, das heißt, es war wirklich sehr, sehr lange geplant und Sie haben es ja auch eben angedeutet, dass die USA eigentlich den ursprünglichen Plan etwas hinausgezögert haben und in den Tagen vor diesem jetzigen Angriff am 13. Juni hat man ja auch schon so etwas erahnen können. Es gab dann Meldungen, dass die USA Botschaftspersonal abgezogen haben. Mittlerweile haben sie die Botschaft in Jerusalem auch ganz geschlossen. Aber auch schon vorher war da Bewegung im Spiel. Und dann kamen ja solche Meldungen auch noch hinzu, dass am Tag vorher der sogenannte Pizza-Index in den USA hochgegangen ist. Also wenn man dann guckt, welche Pizzadienste im Umkreis des Pentagons welche Auslastung haben, erahnt man immer, da passiert irgendetwas. Also es wurde erahnt, es passiert etwas und insbesondere die USA sind wohl diejenigen, die da so ein bisschen darauf hingewiesen haben. Jetzt die Frage natürlich, welche Rolle haben die USA bei diesem konkreten Angriff gespielt? Waren sie einfach nur informiert vorher oder waren sie auch in irgendeiner Art und Weise direkter involviert?
Das können wir im Augenblick nur anhand der verschiedenen Berichte, Meldungen erahnen, Äußerungen von Trump und auch von dem Ablauf der Ereignisse. Aber es scheint wohl so gewesen zu sein, dass Netanyahu nach Ablauf der 60 Tage Trump nochmal angerufen hat. Sie haben ja, man hört es ja manchmal auch als offizielle Meldungen, manchmal 1 bis 2 Stunden miteinander telefoniert. Das ist ja eine lange Zeit. Und dass dann offenbar Trump bei dem letzten Anruf, bei dem Netanyahu ihn also gestürmt hat, zuzustimmen, dann wohl gesagt habe, er stehe dem nicht mehr im Wege. Und vorausgegangen waren eben die weiter fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem Iran. Trump hatte eine Art Ultimatum gegeben. Ultimaten funktionieren natürlich bei den Verhandlungen normalerweise selten. Schon gar nicht mit dem Iran. Das ist ja ein stolzes und großes Volk. Also da mit Ultimaten zu arbeiten, ist immer sehr schwierig. Aber so ist es offensichtlich gewesen. Und man kann vermuten, dass dann Trump auch so ein bisschen die Geduld verloren hat und deswegen dann den Israelis sozusagen freie Bahn gegeben hat. Wir können auch erkennen aus den ersten Äußerungen des amerikanischen Außenministers Rubio, der ja sehr deutlich gemacht hat, dass die Amerikaner damit nichts zu tun haben und dass man die Iraner auch warnen würde, amerikanische Stellungen dort anzugreifen. Das wurde dann aber überholt wenige Stunden später von Äußerungen von Trump, der dann gesagt hatte, er fände das toll, wie die Israelis das machen, eine große Operation, sodass er dann zunehmend offensichtlich umgesteuert hat. Und die große Frage ist ja, auch militärisch, kann Israel diese Aufgabe militärisch alleine erledigen, ja oder nein? Und wir wissen eigentlich, dass es nicht alleine möglich ist, denn Israel kann zwar sehr viel zerstören, was sie ja auch getan haben, aber eine endgültige Zerstörung des Atomprogramms in Fado, das ist also ein Gebirge, großes Gebirge in diesem Komplex, liegen also wohl die geheimen Anlagen. Eine solche Zerstörung kann Israel mangels Waffen nicht haben. Dazu braucht man die Amerikaner. Und deswegen ist es ja schon seit Jahren eigentlich der Versuch, Netanjahus gewesen, die Amerikaner in einen solchen Krieg hineinzuziehen, was die Amerikaner aus verschiedenen Gründen eigentlich immer abgelehnt haben. Aber das scheint sich jetzt möglicherweise zu ändern. Oder ich würde sogar so weit gehen und sagen, das wird sich jetzt wahrscheinlich ändern.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Sie haben gesagt, die Amerikaner, Trump hat gesagt, wir stehen euch nicht mehr im Wege. Das heißt, wir lassen euch jetzt machen. Die Frage ist aber, ja, genau diese, werden die USA aktiv eingreifen? Und wenn ja, wie könnte diese Rolle aussehen? Geht es da einzig und allein um diese bunkerbrechenden Bomben, um diese Anlage im Gebirge zu zerstören, die ja wohl 90 Meter unter der Erde ist und die man mit, sag ich mal, normalen ballistischen Waffen gar nicht zerstören kann? Ist es dann weiter? Andere sprechen ja dann auch über die Straße von Hormuz, die der Iran unter Kontrolle hat. Also wie könnte ein aktiveres Eingreifen der USA aussehen? Oder lässt sich darüber gar nicht spekulieren?
Doch, darüber lässt sich schon spekulieren. Und wir zeichnen ja jetzt diesen Podcast am Mittwoch auf. Und zum Zeitpunkt der Sendung mag das dann schon wieder anders aussehen. Ja. Also wir haben jetzt die Situation, dass Trump abgereist ist vom G7-Gipfel. Wir wissen, Sie haben die Pizza Connection, den Pizza Indikator gerade genannt, dass der Nationale Sicherheitsrat tagt. Trump hat sich öffentlich ja auch bereits unterstützend geäußert. Wir wissen, dass die Amerikaner Schiffe in die Region verlegt haben, dass sie Tankflugzeuge in die Region verlegt haben. Also all das spricht eigentlich für eine Vorbereitung eines aktiven amerikanischen Eingreifens entgegen der bisherigen Situation. Ich hoffe, dass ich mich täusche, aber wir werden es sehen. Und zu dem anderen Punkt, was ist das Ziel? Da gibt es ja verschiedene Ziele. Das, womit Netanyahu dort zunächst angefangen hat, ist, dass er sagt, wir wollen die Atomanlagen zerstören und die iranische Atomkapazitäten zerstören. Dafür kann man zur Not noch Verständnis haben, selbst wenn es völkerrechtlich wahrscheinlich nicht zulässig ist. Aber was jetzt inzwischen sehr deutlich wird, dass er darüber hinaus auch eine Änderung des Systems geht, einen solchen Regime Change, wie man das sagt. Das wird dadurch deutlich, dass er jetzt nicht nur Atomanlagen hat bombardieren lassen, sondern zum Beispiel Raffinerien im südlichen Erdgasfeld vom Teheran. Das Erdgas bedient aber ausschließlich die iranische Bevölkerung und dient nicht etwa dem Export. Es sind andere Installationen zerstört worden. Es sind die Flughäfen zerstört worden. Es sind eben auch politische Führer zerstört worden. Es ist der Staatsfernseher zerstört worden. Also all das sind Dinge, die mit einer Eingriff auf die Atomanlagen eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und Netanjahu hat es ja auch sehr deutlich gesagt. Und da muss man sagen, das als Ziel eines solchen Angriffs ist höchst riskant und sicherlich auch, wenn man jetzt mal das Völkerrecht heranzieht, völkerrechtlich auch nicht legitimiert.
Und dann ist ja auch immer noch die Frage, was kommt danach? Da können wir vielleicht am Ende nochmal kurz darüber sprechen. Ich würde vorher gerne nochmal über die Akteure sprechen. Wir haben jetzt über die USA als potenziellen, in Klammern, Akteur in diesem Krieg gesprochen. Lassen Sie uns mal auf die anderen möglichen Akteure blicken, die sich im Moment ja relativ zurückhalten, und fangen mal in der Region selbst an. Wie positionieren sich denn die nahen und die großen Staaten in der Region, allen voran der Irak, der ja zwischen Israel und dem Iran liegt, Ägypten als unmittelbarer Nachbar Israels und Saudi-Arabien, die ja eigentlich immer als, sage ich jetzt mal, Antagonist auch des Irans innerhalb der arabischen Welt galten. Nur mal diese drei Länder genommen, wie positionieren die sich aktuell? Komplett neutral oder passiert da auch etwas hinter den Kulissen, was man so in der Presse gar nicht mitbekommt?
Aber man kann schon sehr deutlich erkennen, wie sie sich positionieren. Zum einen muss man sagen, dass alle arabischen Staaten natürlich auch große Sorge vor dem iranischen Atomprogramm hatten. Das kann man daran erkennen, dass sie das JCPO, also Joint Comprehensive Plan of Action, das Atomprogramm, Atomdeal der Europäer und der Amerikaner mit dem Iran von 2015 sehr stark kritisiert haben. Warum haben sie es kritisiert? Weil in diesem Bereich nicht die iranische regionale Ausdehnung und Machtposition verhandelt wurden. Das war damals eine durchaus bewusste Entscheidung. Man hatte sich darüber lange Gedanken gemacht, ob man das tun würde, hat aber dann gesagt, wegen der Komplexität allein der Uranverhandlungen wollte man nicht noch weitere Komplexitäten hinzufügen. Deswegen hat man das abgetrennt. Das war aber damals der Fall. Heute ist zum einen auch durch das israelische Vorgehen im Südlibanon letztendlich der Iran extrem geschwächt. Die Hezbollah ist nicht mehr da, es kann also keine sogenannte Zweitschlagskapazität mehr haben. Deswegen ist dann auch das Assad-Regime im Iran, in Syrien gefallen. Jetzt ist die Situation anders und das merkt man eben auch in den Stellungnahmen. Saudi-Arabien hatte sehr frühzeitig das kritisiert. Da auch der jordanische König war, glaube ich, gestern im Europaparlament und hat noch einmal ganz gesagt, wir haben große Sorgen vor den Auswirkungen solchen Krieges, weil man eben nicht weiß, was es für die gesamte Region war. Und auch Ägypten hat sich ja doch zunächst erstaunlich zurückgehalten, denn auch die haben natürlich alle Sorge vor dem Atomprogramm, aber sie haben noch größere Sorge vor einer zunehmenden Radikalisierung dieser Region. Deswegen sind sie alle sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend, wollen eben eigentlich eine Deeskalation. Und gerade wo Sie das Beispiel Saudi-Arabien genannt haben als Antagonist, ja, ist richtig. Aber auch die Saudis haben nach 2015, also dem Abschluss des Atomabkommens mit dem Atomrahmensabkommen mit den Iranern, ihre Meinung geändert. Und der Grund ist eines, was bei uns häufig in Vergessenheit geraten ist. Die Iraner haben über die Hussis, ich glaube, es war 2018, die Erdölförderungsanlagen in Saudi-Arabien angegriffen. Für die Saudis war das ein riesiger Angriff. Und sie haben gesagt, wir haben ja jetzt unseren großen Bruder, die Vereinigten Staaten, mit denen haben wir ja alle möglichen Abkommen geschlossen, und die werden uns jetzt verteidigen. Trump hat aber damals gesagt, das ist kein Angriff auf uns und wir haben damit nichts zu tun. Das war für die Saudis ein großer Schock. Danach haben sie überlegt, wenn uns die Amerikaner in solchen Fällen nicht schützen, dann müssen wir das vielleicht anders machen und haben tatsächlich angefangen, ihre gesamte Strategien zu ändern. Sie haben erstens angefangen, mit den Houthis in Verhandlungen einzutreten im Jemen. Mit denen hatten sie ja schon einen furchtbaren Krieg angezettelt. Sie haben die Houthis aber nicht besiegen können und haben dann also ihren Stolz als großes arabisches Land runtergestoppt und angefangen, dort zu verhandeln. Und die haben dann auch angefangen, wieder Kontakte mit den Iranern aufzunehmen, weil sie sich gesagt haben, wir müssen das Ganze entspannen. Vor diesem Hintergrund sehen Sie das anders. Also eigentlich ist die arabische Welt dort viel mehr auf Entspannung ausgewiesen, als das bei uns der Fall ist. Und das klingt für uns vielleicht jetzt etwas überraschend, wenn ich das sage, aber wenn Sie sich einmal die Kriege in der arabischen Welt, man kann sogar sagen, in den letzten 150, 200 Jahre anschauen und das mal vergleichen mit Europa, dann sind die Opferzahlen und die Anzahl der Kriege in Europa unendlich viel größer als das, was die Araber untereinander gemacht haben. Da wird zwar rhetorisch häufig aufgerüstet, gibt dann auch manchmal ganz furchtbare Massaker, aber man ist dann auch in der Lage, wieder abzurüsten, wie ich gerade gesagt habe, auch Saudi-Arabien und der Assad waren auch immer wieder in großen Konflikten. Assad hatte Saudi-Arabien als König direkt persönlich beleidigt. Das ist ja in dieser Region ein riesiger Vorwurf. Aber selbst da hat der König dann irgendwann mal gesagt, wir müssen irgendwie mit diesen Saudis, mit den Syrern wieder in Kontakt kommen und hat wieder die Gespräche aufgenommen. Also die Anzahl der wirklichen Konflikte zwischen den Staaten ist deutlich geringer als in Europa. Das muss man sich einfach mal anschauen und damit auch die Verhandlungsstrategien in der arabischen Welt zu verstehen, die eben andere als unsere sind.
Sehr, sehr faszinierend, also sehr interessant, in welche Richtung das geht. Es gibt auch weitere Akteure außerhalb dieser Region, und zwar insbesondere auf der iranischen Seite auch. Das ist Russland einerseits und das ist China andererseits. Spielen die aktuell eine Rolle? Wenn ja, welche? Oder könnten sie eine Rolle spielen?
Ja, das ist offen. Also Russland ist natürlich besonders beeinträchtigt, weil sie von der iranischen Drohnenproduktion profitieren. Das ist jetzt inzwischen etwas weniger, weil sie eine eigene Drohnenproduktion aufgebaut haben. Aber es war für sie natürlich trotzdem immer ein Partner und das auch in einer ganz besonderen anderen Situation. Denn Iran ist ja seit vielen Jahrzehnten daran gewohnt, mit ausländischen Sanktionen zu leben. Sie haben dann auch alle möglichen Methoden entwickelt, um dieses zu umgehen. für die Russen ist das neu. Die stehen jetzt neu vor die, also relativ neu vor einer solchen Situation. Und deswegen waren die Iraner offenbar durchaus auch Berater in den Fragen, wie kann man Sanktionen umgeben. Also da sieht man, dass die da schon auch eine Rolle haben. Inzwischen scheinen sich wohl eine ganze Reihe von Iranern abgesetzt zu haben Richtung Russland. Wir haben das auch iranische Freunde erzählt, die haben gesagt, man konnte sogar, obwohl die Flughäfen geschlossen waren, einfach mit Flugtrackern sehen, dass dort Flugzeuge abhoben Richtung Kaspischem Meer und dann verschwanden. Da sieht man, dass da sicherlich einiges passiert. Was das im Einzelnen noch heißt, das weiß man nicht. Es gab jetzt die Debatte, dass Putin dort als Mediator auftreten soll. Ob das realistisch ist oder nicht, ist eine zweite Frage. Aber es zeigt doch, dass natürlich das auch für die Russen ein Thema ist. Und es ist, glaube ich, auch für uns in Deutschland wichtig, dass wir diese beiden außenpolitischen Konflikte zusammendenken. Man muss auch andersrum gehen. Die Ukrainer sind natürlich auch dadurch geschwächt, denn ich vermute das jetzt, ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass ein Teil der Abwehrraketen, die die Ukrainer eigentlich normalerweise brauchen, jetzt möglicherweise nach Israel gegangen sind, weil wir immer schon wieder von Knappheiten gesprochen haben. Also insofern gibt es auch auf beiden Seiten eine entsprechende Verknüpfung. Und es gibt noch einen dritten Punkt, den wir hier auch sehen müssen, wenn wir verknüpfen, die Frage der Argumentation. Wir haben immer argumentiert und wir argumentieren nach wie vor, dass der russische Angriff auf die Ukraine ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist. Jetzt sagen wir im Falle von Israel, dass Israel ein Selbstverteidigungsrecht hat und deswegen angreifen darf. Wenn man sich aber genau anschaut, ist die Argumentation für ein Recht auf Selbstverteidigung im Falle Israels außerordentlich dünn. Man kann es tatsächlich nur mit der möglichen Atomwaffenproduktion begründen. Die Völkerrechtler haben aber diese sogenannten Präventivschläge ganz bewusst an sehr enge Kriterien gewandt, um zu vermeiden, um zu vermeiden, dass dann jeder irgendwo einen Präventivkrieg oder Regel konstruiert und damit das macht. Also völkerrechtlich ist das außerordentlich schwierig. Wenn wir jetzt aber weiterhin und nebenbei sehr viele Leute, und ich selbst muss auch sagen, ich kann eigentlich keine völkerrechtliche Begründung für einen legale völkerrechtsgemäßen Angriff sehen. Und wenn die jetzt weiterhin in den Süden gehen, in den globalen Süden, dann sehen wir, dass genau diese Argumentation dort immer eine Rolle spielt. Also wenn wir jetzt weiterhin sagen, Russland greift die Ukraine völkerrechtswidrig an und Israel ein Selbstverteidigungsrecht, dann werden wir in vielen Teilen der Welt damit nicht durchdringen, weil die das schon einfach anders sehen. Da kann man sagen, das ist halt so. Aber ist die Frage, ob das für uns eine kluge Position ist, dass wir eine völkerrechtliche Frage, die wir ja lange Zeit auch als Ordnungsfrage in der Weltpolitik immer vorangestellt haben, dass wir diese jetzt selbst in Frage stellen. Also wir müssen sehen, dass wir diese beiden Themen miteinander verbinden.
So muss ich mal sagen. Ja, das ist ein gutes Stichwort, denn das führt mich zur nächsten Frage. Wir hatten kurz nach dem Angriff das G7-Treffen und die Staaten haben sich relativ schnell auf eine gemeinsame Position zu Israel und dem Iran geeinigt. Darin wird der Iran als Urheber des Terrors in der gesamten Region bezeichnet. Und dann wäre jetzt auch die Frage, also wie begründet man das? Ist man denn vielleicht im Westen sogar ganz froh, so zynisch das klingen mag, dass Israel dem Iran jetzt Grenzen aufzeigt, wie auch immer man das bezeichnen mag? Friedrich Merz hat es in einem Interview als Israel macht die Drecksarbeit für den Westen, so hat er es ausgedrückt. Also ist man sogar vielleicht ein bisschen froh und ist das nicht dann, so wie Sie es eben gesagt haben, noch zynischer, weil ja, man hier das eine Argument, es ist okay, und auf der anderen Seite ist dasselbe Argument, aber nee, es geht gar nicht. Also wie ist das einzuschätzen?
Ja, das mag jeder Zuhörer für sich selber einschätzen, ob er das richtig findet, dass man eine Situation so beurteilt und andere Situationen anders. Wenn man etwas langfristiger denkt, wäre ich da tatsächlich sehr zurückhaltend. Vor allen Dingen wissen wir ja gar nicht, was passierte nachher im Irak. Deswegen ist diese Frage, glaube ich, noch gar nicht ausreichend debattiert worden. Wir sprechen jetzt immer nur von einer möglichen Zerstörung der iranischen Atomwaffen. Aber ich will dann in dem Kontext noch auf einen weiteren Widerspruch hinweisen. Wir haben ja im Falle von dem Atomkraftwerk Saporizhzhia, als dort Kämpfe drumherum stattfanden, immer gewarnt und gesagt, das darf nicht passieren, wir müssen unsere Atomanlagen, Nuklearanlagen schützen. Und die Russen dürfen das nicht. Und da haben wir also eine große argumentative, ich finde, richtige Offensive gestartet. Jetzt im Falle des Israel, wo die Amerikaner offensichtlich, wenn das eintritt, was ich befürchte, oder auch die Israelis Atomwaffen dort attackieren, sagt kein Mensch etwas, sondern sieht das als ein System der Selbstverteidigung an. Auch die Internationale Atomenergieorganisation hat ja ausdrücklich auf dieses Dilemma hingewiesen. Was passiert denn eigentlich? Entstehen da vielleicht radioaktive Verstrahlungen? Das wissen wir alles nicht. Also wir müssen einfach sehen, dass wir da nicht konsistent sind mit unserer Argumentation. Und wenn ich vielleicht mal jetzt kommen darf zu der Frage, was passiert eigentlich danach? Das weiß eigentlich keiner. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Das Regime ist geschwächt. Die Atomanlagen sind kaputt. Es bleibt aber an der Macht. So, dann fragen wir uns, was heißt denn das? Werden die Iraner dann aufstehen gegen das Regime? Dass sie ja ganz furchtbar finden. Sie finden auch, dass diese Atomanlagen völlig überflüssig sind. Sie haben dazu beigeführt, dass die Sanktionen erfolgen. Sie haben dazu beigetragen, dass ein riesiger finanzieller Anteil am iranischen Bruttosozialvermögen dort hineingeschoben wird. Also das ist allen bewusst, dass dieses so ist. Die große Frage ist, kann man das Problem militärisch lösen? Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir etwa 1 Million Iraner Anhänger des Regimes unter Waffen haben. Das teilt sich auch unter den Nationalgarde, unter der regulären iranischen Armee und den, ich denke mal, die Schlägertrupps des Systems. Ob die jetzt von vornherein auch ausgeschaltet werden oder ob die nicht, wie man bereits jetzt sehen kann, dann doch weiterhin die Leute unterdrücken, das wissen wir nicht. Aber auch die Frage, dass man sagt, naja, wir helfen euch jetzt mal aus und jetzt steht mal auf und beseitigt das Regime, kann man wunderbar sagen unserem Warmsessel in Saarbrücken oder in Berlin. Aber diese Leute aus der Region haben natürlich so ihre Erfahrungen. Und als ich Botschafter in Syrien war, war gerade das ganze Dilemma des Irakkrieges zu erkennen. Die Iraker kamen rüber nach Syrien und als dann die Demonstrationen in Syrien anfingen, kann ich mich sehr gut erinnern, dass mir syrische Freunde sagten, sie werden sein, also gewarnt worden von den Irakern und seid ihr verrückt, das jetzt aufzumachen, ihr seht doch, was bei uns da passiert ist, ist ja alles durcheinander geraten. Und ich glaube, wenn man Syrer heute fragt, ob es eine gute Idee war, damals eine Revolution zu machen gegen Assad, dann würden wahrscheinlich eine ganze Menge Leute sagen, nee, es war keine gute Idee. Und das wissen natürlich auch die Iraner. Wir können das anders sehen, aber ich warne immer davor, aus dem Warmsessel dieses zu sagen. Die Iraner sehen das auch und haben sie auch in den letzten Jahren sicher durchaus einige Unabhängigkeit erworben. Also Bekannte von mir, die jetzt kürzlich in Iran waren, sagten, naja, man sieht jetzt, zumindest in Teheran, 40-50% gefühlt der Frauen, die kein Kopftuch mehr tragen, trotz der großen Unterdrückung. Und vielleicht erinnern Sie sich daran, dass vor einigen Monaten der Majlis, also das iranische Parlament, ein Gesetz verabschiedet hat, das noch härtere und stärkere Kontrollen des Kopftuchverbotes forderte. Dieses Gesetz ist aber vom iranischen Nationalen Sicherheitsrat gestoppt worden, weil die genau wussten, dass das schwierig ist. Man darf auch nicht vergessen, das iranische System, auch das Mullah-Regime, war gerade in Schwierigkeiten. Ayatollah Khamenei ist 86 Jahre alt, der wird früher oder später nicht mehr der Führer sein. Wie geht's weiter? Es gab keinen geborenen Führer, das System wackelte sowieso. Also all das sind so Dinge, die Iraner sich natürlich überlegen und deswegen weiß man auch nicht, wie es weitergehen wird, denn all das wird jetzt irgendwie anders sein.
Also es ist eine große Unbekannte, was Benjamin Netanyahu da angefangen hat. Und wenn wir jetzt mal auf ihn und aus Sicht Israels blicken, gibt es sehr, sehr viele Kritiker, insbesondere von dem Premierminister, die behaupten, er hat überhaupt gar keine Exit-Strategie. Also das heißt, er wusste zwar, wie man den Iran angreift, wo man ihn strategisch sogar sehr geschickt angreift, aber er weiß nicht, wie er diesen Krieg überhaupt beenden kann. Ist das nur ein Versuch der Opposition, ihn zu unterminieren? Oder ist es tatsächlich so, dass er eigentlich gar nicht weiß, was danach kommt? Also sowohl für Israel, also wie komme ich da wieder raus aus der Nummer und wie gehe ich dann mit dem Iran um, wie auch immer der aussehen mag? Und dass man auch gar keine Ahnung hat und es vielleicht auch gar nicht steuern kann, was dann im Iran passiert. Also gibt es Exit-Strategien in welcher Form auch immer?
Wir haben das bislang nicht gehört. Und ich glaube auch nicht, dass es eine solche Exit-Strategie gibt. Denn Ich hatte ja vorhin von den Schwierigkeiten gesprochen, aber wenn wir jetzt auch nochmal die Szenarien uns anschauen, also wenn das Regime bestehen bleibt oder auseinanderfällt, dann haben wir die Frage, was passiert eigentlich mit den Nuklearanlagen? Was passiert mit dem angereicherten Uran? Wir haben als Folge des Krieges im Irak gesehen, dass sich die Anhänger Saddam Husseins damals zum Islamischen Staat zusammengeschlossen haben. Man kann sich durchaus vorstellen, dass natürlich auch die Nationalgarden jetzt hier verschwinden und dann ihre Waffen mitnehmen und möglicherweise auch nukleares Spaltmaterial mitnehmen. Wenn wir Europäer dann diesen Krieg auch noch so aktiv unterstützen, hoffe ich nicht, dass dieses Material dann irgendwann einmal in Europa in einer Autobombe landet. Also all das sind ja so Themen, da kann man so, die für uns auch eine Rolle spielen. Wir wissen nicht, ob der Iran zusammenbleibt. Eigentlich ist es ein Land, in dem es keine Zentrifugalkräfte gibt, ob es dort Kurden gibt. Es gibt auch eine große Region Aserbaidschan, die eigentlich keinerlei Tendenzen hat, wegzugehen. Aber der Staat Aserbaidschan macht das möglicherweise anders hin. Also das sind alles Fragen, die jetzt hier offen sind. Hat Netanyahu einen Plan? Nein, ich glaube es nicht. Die werden natürlich über diese Frage nachgedacht haben. Das ist ja die Israelis sind ja da sehr klug, kennen die Region auch sehr gut. Und es kann durchaus sein, dass sie sagen, dass ein sozusagen zerfallener Iran für Israel letztendlich gar kein Problem ist. Die Dinge, die uns besorgen, sind vielleicht für Israel nicht so wichtig. Auch die Amerikaner, also mögliche Flüchtlingsströme nach Europa, werden sicherlich interessieren nicht die Amerikaner, interessieren auch nicht die Israelis. Die Gasversorgung, Ölversorgung ist für die Israelis auch nicht so relevant. Sie haben jetzt ihr eigenes Gas. Sie würden natürlich gerne mit den Saudis ins Gespräch kommen, aber die sagen sich nochmal gucken, was passiert. Die werden schon irgendwann mal kommen. Also vielleicht ist so eine Region, die instabil ist, nach dem alten römischen Satz, dividet impera, herrsche, teile und herrsche, durchaus im israelischen Interesse. Das würde ich jetzt mal vermuten. Ob das dann auch in unserem Interesse ist, als Europa, und als Deutschland, die wir ja in einer Neuordnung der Welt auch auf Partner angewiesen sind. Und einige dieser Partner sind natürlich in der arabischen Welt, in denen es die ja zunächst mal einfach unsere Nachbarstaaten sind, ob wir sie nun mögen oder nicht, aber auch im globalen Süden. Und dieser wiederum ganz andere Vorstellungen haben, ob das auch in unserem Interesse ist, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, wir sollten diese Debatte auch sehr schnell führen bei uns.
Kommen wir noch zum Schluss auf ein Thema, das wir noch gar nicht behandelt haben. Israel führt ja nicht nur gegen den Iran-Krieg, sondern Sie haben das am Anfang auch schon mal gesagt, gegen die Stellvertreter des Irans, die Hisbollah im Libanon und in Syrien und natürlich auch gegen die Hamas im Gazastreifen. Welche Auswirkungen hat denn der Krieg zwischen Israel und Iran auf den Gazastreifen? Spielt der eine Rolle in den aktuellen Ereignissen oder ist das in Anführungszeichen jetzt nur noch ein Nebenkriegsschauplatz?
Nein, das ist ein sehr wichtiger Schauplatz, vielleicht Nummer zwei, aber es ist ein sehr wichtiger Schauplatz und beide gehören auch zusammen. Wenn wir uns einfach noch mal kurz die Historie anschauen, wie das alles entstanden ist. Ich spreche jetzt nicht vom 7. Oktober, sondern wir können einfach mal von der Emotionalität in der Region ausgehen. Der Staat Israel ist entstanden 1948, als Folge der jüdischen Einwanderung, die vor allen Dingen Ende des 19., Beginn des 20. Jahrhunderts als Folge der zionistischen Bewegung dorthin entstanden ist. Das Problem war nur, da waren schon Leute. Und diese Leute fanden es nicht gut, dass da jetzt auf einmal Fremde kommen, die jetzt ihren Platz einnehmen. Die anderen arabischen Staaten waren auch dagegen. Das hat sich dann, hat Israel dann in drei Kriegen 1948, 1967 und 1973 klargemacht, dass die anderen arabischen Staaten sie nicht werden besiegen können. Das haben die anderen arabischen Staaten auch verstanden. Jetzt ist aber im 67er Krieg dann das israelische Staatsgebiet ausgeweitet worden oder das israelische Kontrollgebiet ausgeweitet worden auf den Gazastreifen und auf die Westbank. Wir haben also dort die Palästinenser. Und leider hat sich so in den 80er Jahren vor allen Dingen dann in Israel die Idee verfestigt, dass man dieses Gebiet auch annektieren könnte. Man wusste, dass man das vor allen Dingen von den Anhängern des Westens nicht akzeptiert wird, weil Annexionen gerade als Folge des Zweiten Weltkrieges tabu waren. Das ist aber immer noch in den Hinterköpfen. Und gerade diese Konflikte, die dort in der Westbank und Gaza immer entstanden sind, hat dafür gesorgt, dass auch in der anderen arabischen Welt immer wieder Aufruhr gerade unter der Bevölkerung ist. Und das haben Staaten wie die Iraner oder auch die radikalen Muslime immer wieder genutzt, um zu sagen, wir kämpfen gegen Israel und haben damit ihre relativ moderateren Führungen immer wieder in Bedrängnis gebracht. Die intern gesagt haben, also man löst das Problem, aber dann ist gut. aber sich immer wieder verteidigen mussten gegen ihre eigenen radikalen Leute. So, das ist also der Kontext. Und dann ist natürlich dieses furchtbare Massaker passiert am 7. Oktober. Aber auch da sieht man den Kontext. Denn einer der Gründe, warum das hat passieren können, ist, weil Israel einen Großteil seiner Streitkräfte in die Westbank verlagert hatte. Denn dort waren die Siedlungsbewegungen sehr aktiv gewesen. Und dort fürchtete man eigentlich, dass dort Unruhen ausbrachen. Die Folge kennen wir. Also es hängt in irgendeiner Art und Weise zusammen. Und jetzt im Augenblick sehen wir ja auch, dass die Angriffe oder die Opferzahlen in Gaza ja nach wie vor sehr hoch sind. Das glauben wir uns gar nicht mit, aber das sind teilweise täglich 30, 40 Personen, die dort sterben, und zwar immer im Umfeld von den Verteilzentren von dieser neuen Organisation, die dort aber mehr schlecht als recht im wahrsten Sinne des Wortes etwas verteilt. Also es wird nach wie vor dort sehr viel geschossen, es sterben nach wie vor noch sehr viele Leute. Und ich fürchte eben, dass vielleicht Netanyahu, wenn das aus Sicht von seiner Sicht und auch von Trump positiv ausgeht, alle da viel kaputt gemacht wird, er dann zu Trump geht und sagt so, jetzt wollen wir aber auch von dir als Dank dafür, dass wir dieses erledigt haben, so seine Vision, dann auch die Palästinenser aus Gaza vertreiben und dafür ein grünes Licht von den Amerikanern bekommen. Ich hoffe sehr, dass ich damit falsch liege und dass man dieses bremsen kann, sondern man als Alternative würde man sich eher vorstellen, dass man sagt, so jetzt haben wir also in der Tat eine völlig neue strategische Situation im Nahen und Mittleren Osten. Wir nutzen dieses zu einem umfangreichen Friedensabkommen in der gesamten Region unter Einbezug des Iran, unter Einbezug Israel, mit Lösung der palästinensischen Frage im Sinne einer Zwei-Staaten-Lösung oder worauf immer die sich auch einigen werden. Aber das weiß ich nicht, ob das folgen wird. Aber ohne eine Lösung dieses Palästina-Problems und der Palästinenser wird es keinen Frieden in der Region geben.
Düstere Aussichten, düstere Situation aktuell, ein Krieg an allen Fronten aus Sicht Israels in der Region. Wie wird es denn jetzt aktuell weitergehen? Also müssen wir uns auf eine weitere Eskalation einstellen? Sie hatten das am Anfang schon mal so ein bisschen angedeutet. Oder auf der anderen Seite, Sie haben auch gesagt, die arabischen Länder wissen eigentlich oder sind eigentlich interessiert an einer Deeskalation. Was glauben Sie, in welche Richtung wird es gehen? Also wird es schlimmer werden? Oder gibt es denn auch die Möglichkeit und die Hoffnung, dass die Situation entschärft werden kann und dass vielleicht auch endlich langfristig Frieden in der Region einziehen kann?
Also kurzfristig rechne ich mit einer Eskalation. Der Schlüssel liegt bei Trump. Die G7-Erklärung, die ja letztendlich die Trump und israelische Vision und Version unterstützt, zeigt, dass die europäischen Staaten Trump doch nicht im Wege stehen werden können oder wollen. Das weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, dass damit Trump das Gefühl hat, er kann dort entsprechend vorgehen. Und ich fürchte, dass wir also zwischen der Aufzeichnung heute und vielleicht auch der Sendung schon bereits einen Unterschied sehen werden mit einem militärischen Eingreifen. Vielleicht wird es noch irgendwo ein Wunder geben. Ich würde es mir sehr hoffen, sodass man dann zu einer geordneten Neuordnung der Region kommt und der Abschaffung der iranischen Atomwaffen, denn der Iran braucht keine Atomwaffen, weder der Iran, als wenn auch die Bevölkerung nicht, nutzt gar keinen, schafft nur natürlich nur diese Spannungen, von denen wir sehen. Aber ob das wirklich so sein wird, weiß ich nicht.
Herr Dr. Reinecke, wir werden die Lage weiterhin beobachten. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute nach Berlin.
Danke ebenfalls auch. Bis zum nächsten Mal.